Sponsorinfo.
Hallo ihr Lieben. Bevor es richtig losgeht mit der Hunderunde, noch ein kleiner, aktueller Hinweis von mir. Und zwar stecken wir wieder mittendrin in der Zeit, wo unsere Lieben sich draußen mal schnell eine Zecke einfangen können oder auch einen Floh. Und das ist mehr als nur lästig, denn die Parasiten können leider auch gefährliche Krankheiten übertragen, wie Borreliose oder Anaplasmose. Aber mit FrontPro gibt es jetzt die erste zugelassene, rezeptfreie Kautablette gegen Zecken und Flöhe für Hunde. Rezeptfrei heißt, ihr könnt den wirksamen und wissenschaftlich geprüften Parasitenschutz für Hunde sogar in jeder Apotheke, Online-Apotheke oder bei Amazon bestellen. Die FrontPro-Kautablette könnt ihr einfach mit dem Futter oder als Leckerli geben. Und eine FrontPro-Kautablette schützt den ganzen Monat. FrontPro ist dabei gut verträglich und enthält weder Weizen- noch Fleischbestandteile. So ist es auch für Hunde mit speziellen Diäten, besonderen Ernährungsbedürfnissen, Allergien oder sogar mit dem MDR1-Gendefekt geeignet. Wenn FrontPro euer Interesse geweckt hat, findet ihr unter frontline.de sowie unter frontline.de/Basisinformation weitere Infos rund um das Produkt. Und weil es auch bei Tierarzneimittelwerbung einfach dazugehört, zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Verpackungsbeilage und fragen Sie den Tierarzt oder Apotheker.
Sponsorinfo Ende.
Hunderunde. Profi-Tipps vom Hundecoach.
Ihr Lieben, es ist Mittwoch und das bedeutet, es ist wieder Zeit für eine neue Hunderunde. Und Lisa, sag mal, du bist heute ganz schön aufgeregt, oder?
Ich bin zumindest sehr gespannt, ja.
Magst und du uns raten, warum?
Wir haben heute ganz besondere Gäste und zwar ist die Hundestaffel aus Göttingen bei uns. Und wir haben ja, ganz viele Fragen mitgebracht und das ist ganz toll, ich kann mich mal zurücklehnen. Ich muss nicht so viel blubbern und erzählen wie sonst und kann einfach mal zuhören.
Darauf freut sie sich übrigens schon sehr lange, ihr zwei. Ja.
Ist wirklich so.
Endlich darf sie auch mal Fragen stellen. Und ja, Sebastian und Alex sind da von der Hundepolizei Göttingen. Sagt man eigentlich Hundepolizei oder Dienstführerstaffel? Wie nennt man euch?
Also offiziell sind wir Teil der Diensthundführerstaffel in Göttingen. Und ihr könnt aber auch sagen Polizeibeamter oder Diensthundführer, wie ihr wollt. Ich glaube, Hundeführer ist so das Gängigste.
Okay, das war übrigens Alex. Und jetzt stellt sich vielleicht Sebastian nochmal vor, damit wir die Stimmen ein bisschen unterschiedlich hören können und dass ihr die nachher im Podcast auch verorten könnt.
Ja, ich bin Sebastian und wie Alex auch Angehöriger der Diensthundführergruppe Nienburg. Zwar grundsätzlich Göttingen, aber wir sind unterteilt in 4 Standorte und wir beide versehen unseren Dienst in Nienburg und auch ich bin Diensthundführer.
Sehr, sehr spannend. Wir freuen uns sehr auf dieses Thema. Wir blicken gerne mal hinter die Kulissen, die man sonst ja, wenn dann nur aus dem Fernsehen eigentlich kennt, aus irgendwelchen Serien. Und von daher wäre meine erste Frage an euch, wie ihr denn eigentlich zur Polizei gekommen seid und dann vor allen Dingen zur Hundeführerstaffel.
Also unabhängig von diesen ganzen Klischees, von wegen man will für Sicherheit sorgen, man will den Leuten was zurückgeben, man will den Leuten helfen, komme ich aus einer Polizeifamilie. Also meine Mutter ist bei der Polizei, mein Bruder ist bei der Polizei. Aber es gab so einen ausschlaggebenden Moment bei mir, da kann ich noch mal kurz ein bisschen ausholen, wir haben mal Zeit, ne?
Wir haben Zeit.
Da war ich auf dem Rückweg von der Geburtstagsfeier mit dem Auto und bin durch Nienburg gefahren und auf einmal sind an der Kreuzung 3 Streifen lang mit Blaulicht und Martinshorn an mir vorbeigejagt, auch in Richtung mein Zuhause. Da dachte ich schon, was ist da los, aber dann waren die irgendwann außer Sicht. Dann bin ich weiter zu meinem Zuhause gefahren und auf einmal sehe ich so eine riesen Ansammlung von Menschen, 40 bis 50 Personen und diese Streifenwagen da stehen. Nach mir, es ist 2 Uhr nachts, was ist da los, ne? Und sehe dann nur so aus dieser Menge 2 Leute weglaufen in meine Richtung, wo ich mit dem Auto gerade herkam. Und sehe dann so am Laufstil von wegen, irgendwie vom Laufstil her, das könnte mein Bruder sein, ne? War mir aber nicht sicher. Und dann sind die auch in das Dunkle irgendwo verschwunden, in so eine Nebengasse. Und dann bin ich nach Hause gefahren, hab dann mein Bruder schon geschrieben hier von wegen, bist du gerade im Dienst, was war da los? Und dann meinte er, ja, wir haben ja gerade so eine kleine Verfolgungsjagd gehabt und so, und ich habe da einen Täter geschnappt. Und dann dachte ich mir so, hey, ich gehe jetzt ins Bett, es ist Samstagnacht. Und mein Bruder jagt hier irgendwelchen Verbrechern hinterher. Und das war für mich so irgendwie so ein Ausschlaggebung von wegen, ich will das auch machen. Ich habe da auch Bock drauf, ne? Und deswegen, das war so eigentlich der ausschlaggebende Grund für mich.
Wahnsinn.
Ja.
Ausgerechnet auch noch fast bei dir vor der Haustür.
Ja, wirklich. Also wirklich vielleicht 300 Meter entfernt.
Sebastian, wie war es bei dir?
Ja, ein bisschen klassischer, nenne ich es mal. Klar, im Film und Fernsehen sieht man die Polizei manchmal auch nicht immer ganz korrekt dargestellt, aber schon so, dass man sagt, wow, das ist schon ein geiles Berufsfeld. Und ja, ich habe dann den klassischen Weg beschritten und mich ein bisschen schlau gemacht und habe gesehen, super geile Möglichkeiten, viele Verwendungsmöglichkeiten im Allgemeinen. Es ist ja nicht nur der Polizeibeamte an sich, sondern was man alles machen kann bei der Polizei. hat ja fast keine Grenzen. So, und dann habe ich gesagt, ich probiere es einfach mal, bewerbe mich fürs Studium und bin zum Glück genommen worden und freue mich auch, dass es so gekommen ist und dass ich jetzt hier auch heute sitzen darf.
Sehr, sehr gerne. Schön, dass ihr da seid. Und warum dann mit Hunden? Was hat euch daran begeistert?
Stimmt, die Frage hatte ich überall vergessen.
Ja. Nicht schlimm.
Also Polizeibeamter an sich war ja dann so gesetzt für mich nach dieser Situation. Und im Studium habe ich schon bei den Hundeführern hospitiert. Dachte mir schon, ey, die machen eigentlich ganz coole Sachen so. Auf dem Platz waren wir und dann waren wir auch im Dienst mit denen zusammen und bei Durchsuchungen. Und da konnte ich mir diesen Alltag so mal ein bisschen angucken. Und nach dem Studium bin ich erstmal in den Streifendienst gekommen, hatte aber dann ganz viele Berührungspunkte mit den Diensthundführern in Einsätzen. Und da hatte man immer mal so ein bisschen Zeit, mal zu quatschen hier von wegen hier, was macht ihr so, braucht ihr noch Leute, habt ihr vielleicht irgendwelche Stellen bald? Und dann war es soweit, dass eine Stelle frei geworden ist, ich glaube einen Monat, nachdem ich mit unserem Chef zusammen einen Einsatz hatte. Und dann habe ich ihn einfach mal angeschrieben und habe gesagt, hier, hey, wie sieht's mit der Stelle aus, habt ihr schon wen, braucht ihr noch wen, ich würde mir das gerne mal angucken. Und dann wurde ich eingeladen und dann hat alles irgendwie wie die Faust aufs Auge gepasst. Und dann dachte ich mir, Polizeibeamter und Hunde irgendwie verbinden ist halt wirklich so das Ding für mich.
Das Ultimum. War's.
Ja, wirklich.
Weiß denn jemand von euch eigentlich, seit wann es Hunde bei der Polizei gibt?
Das ist tatsächlich eine hervorragende Frage, die ich spontan mit einer Jahreszahl nicht belegen könnte.
Nee, gefühlt aber sind die schon echt lange da, oder?
Ja, ja, gerade wenn man, ich sag mal, in den Ausbildungsstätten und so alte Fotos sieht, die sind auch schwarz-weiß und da gab es auch noch ganz andere Hunde damals. Also es muss schon wirklich sehr, sehr lange gewesen sein.
Was waren das damals für Hunde?
Da hat man noch auch viele Riesenschnauzer gesehen, die man heute auch so gar nicht mehr im alltäglichen Dienst sieht. Oder auch Rottweiler, die gibt es immer noch. Aber damals war das ja quasi so der Polizeihund, der deutsche Schäferhund, der Rottweiler und auch der Riesenschnauzer. Und ja, sieht man heute immer seltener.
Ganz selten noch.
Ja. Aber das ist wirklich, diese alten Bilder zu sehen, ist immer wieder toll, weil man dann auch so ein Stück weit sieht, wie sich das Ganze auch wandelt. Ne?
Das mit Sicherheit hat sich einiges getan, oder?
Ja,
definitiv.
Lisa, um dich mal ins Boot zu holen, weil du da hinten so still in der Ecke sitzt. Ihr müsst euch das vorstellen. Normalerweise sitzen Lisa und ich uns direkt gegenüber. Da sitzen jetzt Alex und Sebastian und Lisa hat sich in die letzte Ecke vergraben und hört ganz gespannt zu.
Aber nicht unter den Tisch, ne? Ich sitze schon ganz normal auf dem Stuhl. Ich höre nochmal zu.
Aber Lisa, das kannst du ja vielleicht auch du beantworten. Welche Hunderassen eignen sich denn momentan sozusagen für den Diensthund?
Na gut, die gängigsten sind natürlich die Mallis, also die belgischen Schäferhunde. Dann werden natürlich immer noch die deutschen Schäferhunde gut und gerne genommen. Das Problem ist halt, dass die oft mal irgendwelche Krankheiten mitbringen und die Mallis einfach wirklich die Allrounder sind, die gesundheitlich am fittesten sind, die agil sind, die lange durchhalten, die lange so einen Dienst beschreiten können. Dann gibt es gerne auch mal ein paar Mischrassen, aber der Malli ist da einfach wirklich führend, muss man ehrlich sagen.
Habt ihr auch zwei Mallis?
Nee, tatsächlich. Also ich habe einen Mali und Sebastian.
Ich habe eine deutsche Schäferhündin.
Ja.
Da schlägt mein Herz sehr für. Ich habe zu Hause bei meiner Mama auch eine deutsche Schäferhündin, die Daska.
Oh ja, schön.
Ja.
Ja, meine ist die Emma.
Die Emma.
Ja. Und meine heißt Buck.
Buck. Und Nala ist auch ein Mali.
Nala ist auch ein Mali.
Ja.
Aber also kein Polizeihund, obwohl ich da wirklich so oft nachgefragt wurde.
Und Daska auch nicht.
Ja, das ist tatsächlich häufig so, wenn man auf der Straße Mallis begegnet, ist dann meistens die Frage, ob es irgendein Diensthund ist oder mindestens im Hundesport geführt wird. Aber ich glaube, diese Rasse erfordert das auch, dass sie beschäftigt werden. Ja, die wollen beschäftigt werden, die möchten machen, die möchten arbeiten und dafür sind die tatsächlich perfekt.
Ist tatsächlich so. Also natürlich sind Mallis meine Lieblingshunde. Ich habe mich damals ja auch bewusst mit meinem Partner damals für diese Hunderasse entschieden. Ich würde auch niemals einem normalen Hundebesitzer, der einen normalen Familienhund haben will, und das meine ich gar nicht böse, würde ich aber keinen Mali empfehlen, wirklich nicht. Also wenn, dann habt ihr Ahnung und das ist euer dritter, vierter Hund und ihr wollt es wirklich nochmal wissen, dann nehmt euch Mali, dann super gerne, sind die meiner Meinung nach tollsten Hunde, aber das muss man schon mit Verstand machen, das muss man ehrlich sagen. Ich habe viele Malis im Training, das ist schwer. Das ist schwer für den Hund und wirklich schwer für den Menschen.
Jetzt haben wir so schon ein bisschen die Voraussetzungen angekratzt. Welche Voraussetzungen müssen die Hunde denn einfach mal plakativ runter mitbringen, damit sie bei der Polizei zum Einsatz kommen können?
Also ich würde sagen, die brauchen erstmal einen sehr ausgeprägten Spieltrieb. Also sie müssen wirklich sehr viel Motivation auf ihr Spielzeug haben, müssen sehr lernwillig sein, auch lernbereit, aber auch gerade im Diensthundbereich eine gewisse Wehrhaftigkeit. Also dass man so ein bisschen diese Balance hat zwischen Beute und der Aggression, die es ja zeigen kann, und umweltsicher müssen sie auf jeden Fall sein. Also sie müssen wirklich auf jedem Gelände, egal was für Ablenkungen hier und da noch lauern, sich halt auf das konzentrieren, was da vor ihnen ist und nicht sagen, oh nee, hier gerade der Untergrund, der gefällt mir nicht, ich hau ab. So, das sind, glaube ich, so die wichtigsten.
Ja, definitiv. So erstmal der erste Gedanke, dem einem so in den Kopf kommt, wenn man an einen Polizeihund denkt, oh, der muss beißen können, auf jeden Fall muss der Menschen beißen können. Das ist heute sicherlich wichtig, was Alex schon sagte, die Wehrhaftigkeit, aber dieses Spieltrieb, dieser Spieltrieb und die Motivation für den Hundeführer und für seine Belohnung zu arbeiten, die hat einen viel größeren Stellenwert, weil man darüber nachher auch in den anderen Bereichen viel besser arbeiten kann. Also ein Hund, der nur rumbeißt und aber sonst nichts macht, den können wir halt nicht gebrauchen.
Wie sind denn Emma und Buck zu euch gekommen? Also wie kommt das, dass der Hund zum Hundeführer kommt? Gibt es da auch irgendwelche, ich nenne es mal Castings?
Also ich kann ja mal für mich sprechen. Also Buck war bei mir zum Beispiel schon vorausgebildet. Ich habe den von einer Kollegin, von der Diensthundführerin übernommen. Das heißt, er konnte schon ein bisschen was. Aber ursprünglich ist es so, dass wir einen zentralen Diensthund-Ankäufer haben. Der sitzt bei uns in Arbergen in der Nähe von Hildesheim. Da ist quasi das zentrale Diensthundwesen, wo auch die Lehrgänge sind, wo die Prüfungen abgenommen werden. Und da sitzt auch unser zentraler Hundeankäufer. Und der kümmert sich mit seinen Kontakten, die er mittlerweile über Jahre und Generationen aufgebaut hat, zu den Züchtern aus Deutschland und auch aus dem Ausland, halt darum, welche Hunde in Frage kommen und guckt sich die dann auch live vor Ort an, wie die sich verhalten. Und der sucht dann gemeinsam, würde ich sagen, mit dem Hundeführer, kannst du ja gleich nochmal sagen, wie das mit Emma war, aus, ob der quasi geeignet ist.
Grundsätzlich muss man sagen, dass es heute mittlerweile so ist, dass man im Welpenalter ankauft und man kann natürlich als Diensthundführer einen Wunsch vorher äußern. Möchte ich eher einen Mali, möchte ich eher einen deutschen Schäferhund oder einen holländischen Schäferhund, einen Herder. Das ist alles möglich. Aber natürlich, Angebot und Nachfrage ist dann auch ein bisschen entscheidend. Ne? Weil man kann jetzt auch keine 2 Jahre als Diensthundführer auf einen Diensthund warten. Das gibt es einfach nicht her. Sodass man dann aber mit dem Hundeankäufer zusammen schaut. Jawohl, ich hätte hier was. Und Emma habe ich als Welpen bekommen. Ich glaube, sie war dann 16 Wochen, als ich sie übernommen habe. Und dann fährt man zusammen zum Züchter. Er hat vorher dann schon seine Tests gemacht, wie man sie mit einem kleinen Welpen macht. Wie spielt sie? Wie verhält sie sich in ihrer Gruppe, in ihrem Rudel? Das sind alles so kleine Punkte, die dann klopft werden von dem Ankäufer. Und wenn sie mir dann auch gefällt, dann soll es dann auch bitte so sein.
Wie lange seid ihr denn jeweils schon ein Team, ein Hund-Mensch-Team?
Also Backe und ich sind jetzt mittlerweile seit 1,5 Jahren ein Team. Und unzertrennlich.
Unzertrennlich. Ja, unzertrennlich sind Emma und ich natürlich auch. Und ich habe sie kurz vor Weihnachten 2022 bekommen. Also es war wirklich ein schönes Weihnachtsgeschenk.
Oh, wie schön. Ja, Nala, und du sind ja schon sehr lange ein Hund-Mensch-Team.
Ja, jetzt im Mai wären es 13 Jahre.
Wahnsinn. Und Wahnsinn. Daska ist auch schon ein bisschen älter. Daska ist im Januar 11 geworden.
Mhm.
Ja.
Schön.
Ja, ja. Immer noch munter und sehr verspielt.
Das ist die Hauptsache.
Ja. Wie können wir uns das denn vorstellen? Wenn ihr sagt, du zum Beispiel hast gesagt, Emma hat dir gefallen. Mhm. Wie geht's dann weiter? Also Emma war mit Sicherheit als erstes mit bei dir zu Hause, aber wie ging es dann weiter?
Also ich hatte vorher schon einen Diensthund, der ist dann ausgeschieden und deswegen ist es nicht meine erste Diensthündin gewesen und ich habe schon einige Erfahrungen sammeln können. Aber grundsätzlich gibt es Ausbildungsleiter in der Behörde, in der Polizeidirektion Göttingen, wie in anderen Behörden auch. Und die nehmen einen von Anfang an mit an die Hand. Ne? Natürlich muss der Hund zu Hause ankommen, der muss erstmal wissen, was ist das für ein neues Umfeld, was ist meine neue Familie, was ist mein Herrchen und mein Frauchen in erster Linie. Und wenn du aber eine Frage hast und sei sie noch so nichtig oder banal deiner Meinung nach, dann wendest du dich an deine Ausbildungsleiter und die stehen immer Tag und Nacht mit Rat und Tat zur Seite und die begleiten dich dann auch. Und du gehst in eine Ausbildungsgruppe mit dem kleinen Hund schon an, da machst du ganz viel Spielspaß, Spannung, dass er sich so an den Dienst in Anführungsstrichen schon mal gewöhnt. Kleine minimale Belastungen, wie man sie für so einen kleinen Welpen dann halt anpasst, werden dann gemacht und dann fährst du so weiter und bildest den Hund langsam Schritt für Schritt, wie bei dir es auch damals vielleicht gewesen sein wird und auch jetzt aktuell, wenn du andere Hunde dabei hast, wirst du dann herangeführt an größere Aufgaben und so wächst du zusammen als Team und der Hund wird auch immer stärker.
Gibt es auch so richtige Lehrgänge, also so Intensivkurse, nenne ich es mal?
Also am Anfang von jedem Diensthundführerleben steht so ein Basisseminar, das habe ich jetzt vor 1,5 Jahren genau gemacht. Der geht, es wurde jetzt geändert, aber ich glaube, er geht so 4 bis 5 Wochen ungefähr, wo man wirklich so die Basics vermittelt bekommt, was ist wichtig, wenn man mit dem Hund arbeitet, welches Verhalten zeigt der Hund in gewissen Situationen, wie gehe ich damit um. Und da macht man wirklich jeden Tag was mit dem Hund, um halt erstmal so auch diese Bindung zu dem Hund zu bekommen. Und das ist quasi dieser Basislehrgang, den jeder haben muss. Und danach gibt es halt noch so ganz viele Aufbaulehrgänge, welche in ganz viele verschiedene Richtungen gehen können, die man halt belegen kann, bis man halt dann diese Schutz und Prüfung erstmal als allerersten Step, sage ich mal, absolviert. und dann die Spezialhundüberprüfung danach. Und dann kann man halt in ganz viele verschiedene Spezialhundbereiche gehen, wo man dann gucken muss, für was eignet sich der Hund. Und da gibt es wirklich Aufbaulehrgänge und Erhaltungslehrgänge und ganz, ganz viel.
Du hast die Prüfung gerade schon angesprochen. Es gibt also eine Prüfung, die der Hund ablegen muss. Wie und was wird da vor allen Dingen getestet dann?
Genau, also es ist die Zulassungsprüfung für Schutzhunde der Polizei Niedersachsen, nennt sich das. Die muss jeder Diensthund, wenn er jetzt keinen, muss ich nochmal ein bisschen ausholen, eigentlich werden die Diensthunde in Niedersachsen dual ausgebildet. Das heißt, sie werden in erster Linie als Schutzhund ausgebildet und dann wird noch die Spezialhundfähigkeit darauf gesattelt, dass sie dann quasi in zwei verschiedene Bereiche gehen. Es gibt aber auch singulär ausgebildete Hunde, die suchen dann nur, zum Beispiel einen Suchhund, der nur an Personen sucht. Und wenn man sich für diese duale Eigenschaft entscheidet oder erstmal diese Schutzhundprüfung machen muss, dann unterscheidet sich das in drei verschiedene Bereiche. Einmal ist das die Gegenstandsarbeit, also die Verlorenensuche, dass der Hund in einem gewissen Bereich Gegenstände aufstöbert, die sich von der Umgebungsgeruch, sage ich mal, irgendwie unterscheiden und diese dann anzeigt, dass er sagt, hier liegt was. Das ist zum Beispiel jetzt, wenn da eine grüne Wiese ist und da liegt meinetwegen eine Taschenlampe drauf, die irgendwer weggeworfen hat. Dann sucht der Hund diese Taschenlampe, merkt, okay, das riecht nicht nach grüner Wiese, sondern nach irgendwas anderem und legt sich ab und guckt entweder diesen Gegenstand an oder den Hundeführer und sagt, hier ist was, ne, das gehört hier nicht hin. Das ist quasi der erste Part, dass da mehrere Gegenstände ausgelegt werden und man einen gewissen Zeitansatz hat, dass der Hund diese anzeigt und man die dann selber aufsammelt, also auch so ein bisschen Teamarbeit. Dann der zweite Part ist die Unterordnung, da geht es darum, ein bisschen Fußlaufen auf dem Platz, dann verschiedene Kommandos, Sitz, Steh, Platz, Hindernisse überwinden. Was ist da noch alles mit bei? Eine Ablage neben dem Platz, während ein anderer Hundeführer oder Hundeführerin ihren Hund da führt. Und der letzte Part ist der Schutzdienst. Da geht es dann im Groben darum, dass der Hund vernünftig verbellt, dass der Hund vernünftig zufasst und dass der Hund auch vernünftig wieder trennt. Und unter dieser Unterordnung oder ohne dieses Gehorsam geht halt keine von diesen drei Stationen. Ne?
Genau, zu dem ersten Modul, was Alex angesprochen hat mit der Gegenstandssuche. Das dient halt hauptsächlich der Beweismittelsuche. Ne? Wenn es tatsächlich so gewesen sein soll, dass irgendwo jemand eingebrochen ist und dann geflüchtet ist und man hat vielleicht eine grobe Fluchtrichtung, dass er die klassische Sturmhaube vielleicht fallen gelassen hat oder Tatwerkzeug. Und sowas können dann unsere Hunde finden und auch anzeigen. Und diese Gegenstände sind natürlich für künftige Verfahren von enormer Bedeutung.
Also so ein bisschen Vorstufe von Dummy- und Mantrailing gemischt, oder?
Nee, wenn, dann würde man sagen, es ist eine Zielobjektsuche. Die machen wir ja auch in der Hundeschule. Also mit Mantrailing hat das nichts zu tun. Mit Dummy hat das jetzt auch gar nichts zu tun, weil die Hunde sollen ja nichts abortieren. Die sollen ja nichts anfassen, das Beweismittel kaputt machen.
Genau, ja.
Mantrailing haben ja gar keine Spur, was sie suchen. Das heißt, ja, es ist eine Zielobjektsuche. ZOS, wer es genau wissen will.
Mhm. Haben wir noch nicht drüber geredet. Ich oute mich. Ich oute mich. Ich bin ja aber auch hier nur die, die Fragen stellt. Öfter liest man ja mal ganz gerne, zumindest kriegen wir das in den Medien oft mit, dass ein Hund zu niedlich ist und die Prüfung nicht bestanden hat. Wie oft begegnet euch das und was haltet ihr von diesen Nachrichten in Anführungsstrichen?
Also, dass ein Diensthund jetzt in unserem Bereich zu niedlich war und deswegen die Prüfung nicht bestanden hat, habe ich jetzt persönlich noch nicht so mitbekommen. Was ich aber schon mal mitbekommen habe, ist, dass ein Diensthund angekauft wurde, in dem sich dann so in den ersten Monat rauskristallisiert hat. Ja, nee, der hat irgendwie nicht diesen Beutetrieb, diesen Spieltrieb und dann ist es halt auch sehr schwierig, dem Hund Sachen beizubringen, weil auch diese Motivation irgendwie nicht da ist. Also das habe ich schon mal mitbekommen im Einzelfall, aber sonst, dass man wirklich diesen Weg bis zur Prüfung hat und dann wirklich erst am Tag der Prüfung sagt, nee, das geht gar nicht, das habe ich so jetzt noch nicht mitbekommen. Also wird schon ganz gut von vorher geguckt, ne, wie eignet er sich und könnte das was werden oder nicht.
Habt ihr denn auch Vorurteile, mit denen ihr kämpfen müsst als Hundedienstführer?
Puh, da müsste ich mal überlegen. Ich glaube, das sind eher die Vorurteile, die normale Polizeibeamte auch so erhaschen.
Ja, tatsächlich. Im Gegenteil, es sind eher so ein positives Feedback, was man erhält. Gerade wenn das dann irgendwie im näheren Umfeld, weiß dann irgendwann natürlich jeder, dass Emma auch ein Diensthund ist und ein Polizeihund ist. Und man stößt auf ganz viele Fragen und sie kommen auf einen zu und sagen, ach, wie funktioniert das dann? Und was macht der Hund und kannst du ihn dann mit nach Hause haben? Also es ist ein positives Feedback, die wirklich Freude ausstrahlen dann auch das Gegenüber. Und die sagen, toll, dass es Hunde bei der Polizei gibt, dass sie dort gefördert werden, dass sie in Einsatz kommen. Und alle sagen, das ist auch so ein tolles Einsatzmittel, womit sie auch recht haben. Also es ist klasse.
Wollen wir mal darauf schauen, wo Hunde denn bei euch genau zum Einsatz kommen können? Da gibt es ja die unterschiedlichsten Bereiche. Das habt ihr ja gerade immer schon so ein bisschen angeteasert. Vielleicht können wir das eins nach dem anderen so ein bisschen abhaken und dann auch ein bisschen ausführen, was der Hund da genau zu tun hat.
Also jetzt im Spezialhundbereich.
Genau.
Im Spürhundbereich. Also es gibt da sehr viele verschiedene Richtungen, die der Hund einschlagen kann, gemeinsam mit dem Hundeführer oder Hundeführerin. Als erstes, was glaube ich so am weit verbreitetsten ist, ist der Rauschgift-Spürhund. Bei uns ist das in Kombination mit dem Banknoten-Spüren. Das heißt, sie können sowohl Rauschgift als auch Banknoten aufspüren. In der Richtung gibt's was. In der Richtung gibt's auch die Suche an Personenhunden, die wirklich Rauschgift, die keine Schutzhunde sind, wie ich ja schon gesagt habe, sondern nur singulär wirklich an Personen suchen. Dann gibt's die Sprengstoffspürhunde. Die suchen dann nach Stoffen, mit denen zum Beispiel irgendwelche Sprengstoff oder Bomben mal so im allgemeinen Gebrauch gebastelt werden können oder auch nach Waffen oder Munition, die schon mal verwendet wurde oder die schon mal beschossen wurde. Dann gibt's die Leichenspürhunde. Die suchen nach Leichen oder nach Verwesungsgeruch eher, kann man so sagen, im Genauen, oder auch nach Blut. Dann gibt's die Brandmittelspürhunde, die nach Brandbeschleuniger, nach Benzin in Brandorten suchen, wenn da irgendwie der Verdacht besteht, dass da vielleicht Brandstiftung begangen wurde. Dann, was gibt's noch alles?
Ja, auch in Richtung Mantrailing, aber ja, natürlich nicht ganz so ausgeprägt. Gibt's auch Personenspürhunde, die in diese Richtung abzielen, aber wie dann richtig vom Rettungsdienst meist ja geführte Mantrailing-Hunde das in dieser ganzen Form nicht leisten, auch nicht leisten sollen, aber in diese Richtung auch schon geführt werden.
Ja. Und jetzt ganz neu, stimmt, habe ich gerade unterschlagen, die Datenträgerspürhunde.
Die Datenträgerspürhunde?
Ja, die suchen quasi SD-Karten, Handys, Smartphones. Ja, das ist jetzt ganz neu. Oder seit letztem Jahr Juni lief bei uns der erste Lehrgang in Niedersachsen.
Okay.
Ja.
Weil wegen Digitalisierung und Cyberkriminalität.
Zum Beispiel, es gibt halt viele Verfahren, in denen auch noch viel Daten, die auch strafrechtlich relevant sind, auf irgendwie größeren Datenträgern, auf Festplatten zu Hause irgendwie gelagert werden. Und gerade in diesen Verfahren ist es halt wichtig, dass der Hund da auch tätig wird in dem Bereich.
Stelle ich mir tatsächlich super schwierig vor, weil im Prinzip riecht ja so ein Datenträger nach gar nichts, oder?
Also ich kann auch tatsächlich wenig zu sagen. Ich habe mich da noch nicht so viel mit beschäftigt.
Hast du noch nicht selber mit dran gerochen?
Nee, tatsächlich. Also ich hatte auch aber noch keine Möglichkeit, mit den mittlerweile 3 ausgebildeten Datenträgerspürhunden, die wir jetzt in Niedersachsen haben, zu sprechen. Weil die kommen aus anderen Polizeidirektionen und da hat man halt nur so bedingten Kontakt, sage ich mal. Ja. Sonst könnte man sich immer so ein bisschen austauschen und sagen, hier, was kann der Hund? Wie laufen die Einsätze so? Aber ja, vielleicht wird das ja den einen oder anderen nochmal erhaschen. Vielleicht wird der eine oder andere auch nochmal Datenträgerspürhund, der hier im Raum sitzt, oder Datenträgerspürhundführer. Eventuell.
Wo kommen denn Emma und Buck zum Einsatz?
Also Buck ist ausgebildeter Schutzhund aktuell. Der hat ja seine Spezialhundüberprüfung auch bestanden. Und jetzt ist noch die Frage, in welche Spezialhundrichtung das gehen soll. Das wird sich jetzt so die Tage oder die Wochen zeigen. Und deswegen mal gucken. Also es stehen halt viele Sachen zur Auswahl. Ich bin dann gespannt, was es am Ende wird. Aber ich bin erstmal froh. Also er hat auf jeden Fall die Tauglichkeit positiv bestanden, sage ich mal, dass er auf jeden Fall Spezialhund wird. Und deswegen ist er aktuell nur in Anführungszeichen Schutzhund und wird dann auch in solchen Einsätzen geführt.
Und was hättest du gern, wo es hingehen soll?
Also ich finde tatsächlich alle Bereiche sehr, sehr spannend. Aber so persönlich würde ich gerne in den Sprengstoffbereich eigentlich gehen, okay, weil es schon sehr spannende Einsätze sind.
Ja, Emma befindet sich noch auf ihrem Weg zum Schutzhund oder zur Schutzhündin. Und 2 bis 3 Mal die Woche haben wir dann immer Ausbildungstage, die wir dann auch wahrnehmen. Und dann sind es die vorhin schon benannten 3 Gebiete, Gegenstandssuche, Gehorsam, Unterordnung und Schutzdienst, wo sie dann darauf vorbereitet wird. Sie ist jetzt wieder knapp 1,5 Jahre. Und so, ja, bis 2 könnte das was werden, dass diese Prüfung dann tatsächlich bestanden wird und sie dann auch eine Schutzhündin ist.
Und soll es irgendwann auch noch in den Spezialbereich gehen dann?
Wegen mir sehr gerne. Wir müssen dann mal schauen, wie Emma sich dann auch eignet, weil diese Eignungsüberprüfung, ob ein Hund als Spezialhund geeignet ist, die ist wirklich gar nicht ohne. Also da hat der Buck schon ordentlich eine Leistung erbracht, was er da alles gezeigt hat und an Motivation mitgebracht hat, sein Spielzeug zu finden in den unterschiedlichsten Höhen und Tiefen und Verstecken. Das muss erstmal geschafft werden und auch das will vorbereitet werden.
Das kann ich mir vorstellen, dass es auf jeden Fall einiges an intensive Zeit für euch beide bedeutet hat,
oh ja,
die ihr da reingesteckt habt. Könnten du und Buck dann irgendwann auch Schwerpunkte wechseln, also nochmal ein Spezialfeld, oder ist das dann ausgeschlossen?
Nee, also tatsächlich, wenn man so einen Spezialhundlehrgang macht, egal welchen Bereich das jetzt ist, ob Rauschgift, Sprengstoff, Datenträger, die dauern immer so rund 2 bis 3 Monate und enden auch mit einer Prüfung. Und sag ich mal, wenn der Hund dann in diesem Bereich ausgebildet ist, dann ist es nicht mehr möglich, den Schwerpunkt zu wechseln.
Um nur ein ganz prägnantes Beispiel dafür zu geben, wäre ein Hund jetzt als Sprengstoffspürhund ausgebildet. Das heißt, er würde möglicherweise scharfe Bomben anzeigen. Und man sagt ihm jetzt, ach nee, ich möchte jetzt doch lieber die Drogen suchen. Der Hund vergisst das natürlich nicht, was er gelernt hat. Das heißt, wenn er jetzt auf einmal als Drogenhund eingesetzt werden sollte, zeigt er aber auch noch die Bombe an. Das heißt, man weiß jetzt nicht, hat man da jetzt einfach ein bisschen Marihuana oder doch die fähige Bombe. Allein aus diesem Grund, um nur ein Beispiel zu nennen, wäre das halt nicht möglich.
Auf welchen Einsätzen wart ihr denn schon mit euren Hunden?
Also das muss ich so ein bisschen allgemeiner fassen, damit ich natürlich keine sensiblen Daten hier preisgebe. Aber also Buck und ich haben zum Beispiel schon so ein riesen Industriegebiet zusammen mit unserem Polizeihubschrauber hier aus Hannover abgesucht. Nachts, das war sehr spannend. Da haben wir nach Tätern gesucht. Was haben wir noch gemacht? Wir haben schon diverse Festnahmen abgesichert, wenn irgendwie, ich sag mal, gewaltbereite Personen festgenommen werden sollen, dass man so ein bisschen da im Nahbereich ist, falls doch irgendwie die Lage eskaliert. Das haben wir auch schon gemacht. Beim Fußball waren wir jetzt erst am Wochenende in Hannover, als Hannover 2 gegen Meppen gespielt hat. Das war auch sehr spannend, weil das nochmal so ein ganz neues Feld ist, sag ich mal. Sonst unterstützen wir viel den Streifendienst bei uns in Nienburg. Und diese geschlossenen Einsätze, wie sich das nennt, mit Fußball, Versammlungen, Veranstaltungen, das ist dann nochmal so ein schöner anderer Bereich, nochmal so ein bisschen Abwechslung.
Ja, das stimmt. Also da sieht man sie zumindest als Normalo, würde ich sagen, im Fußballstadion am ehesten fast, oder?
Ja, das stimmt. Meistens die ganzen Einsätze, die wir im Streifendienst haben, die sind ja oft, sag ich mal, unter Ausschluss der Öffentlichkeit oder irgendwo an so Plätzen, wo das jetzt nicht so publik gemacht wird, das stimmt.
Emma ist ja noch nicht, aber mit deinem anderen Hund, was hast du da schon erlebt?
Das war tatsächlich auch ein Rauschgift-Spürhund am Ende dann auch dieser ganzen Phase. Und ja, wie Alex auch schon sagt, es waren dann Alarmauslösungen auf großen Höfen von Lohnunternehmern, wo auf der Kamera sogar noch gesehen wurde, dass sich da Personen auf dem Gelände bewegen. Und wenn man diese Person dann natürlich in einem Gebüsch sitzend findet, das ist natürlich wunderbar. Und dann muss es auch gar nicht so sein, dass der Hund dann nachher zufasst, das ist es ja gar nicht, sondern er zeigt sich ja durch sein Verhalten schon, oh, hier ist was, hier ist irgendwo jemand. Und dann im letzten Moment, du drohst den Hund ja immer an, ne? Kommen Sie bitte heraus, sonst setzen wir den Diensthund ein. Und das ist dann auch meistens der Moment, wo dann der Täter oder die Täterin sagt, okay, ich komme raus, ich ergebe mich. Sowas hast du natürlich gehabt. Und im Bereich der Rauschgiftsuchen freut man sich auch, wenn man in Verstecken, die erstmal für den normalen Menschen nicht unbedingt ersichtlich sind, hinter irgendwelchen Verkleidungen, wenn der Hund ins Anzeigen kommt und dann dort tatsächlich nach dem Abschrauben dann auch wirklich Betäubungsmittel gelagert und versteckt wurden.
Lisa, sie hört ganz gespannt zu.
Ja.
Lisa, wer ist denn der bekannteste Polizeihund?
Kommissar Rex, der immer die Brötchen gefressen hat. Keine Ahnung.
Ha! Es ist Kommissar Rex.
Ja.
Es ist Kommissar
Eindeutig.
Rex. Ja, das ist das Intro, habe ich uns mal mitgebracht.
Schon ewig nicht mehr gehört.
Tatsächlich hätte ich es auch nicht sagen können, bevor ich es vorhin rausgesucht habe, wie es klingt.
Bei mir hat es auch einen Moment gedauert.
Ist tatsächlich auch das von der allerersten Folge.
Ah, okay.
Und da dachte ich mir so, Wahnsinn, das bringe ich mal mit und wir hören da nochmal ein bisschen rein. Denn ich würde gerne von euch wissen, wie realistisch sind denn solche Filmsequenzen, die mit Hunden, sag ich mal, in Polizei, im Tatort oder halt auch bei Kommissar Rex stattfinden.
Also ich muss zu meiner Schande gestehen, ich gucke nicht so oft Tatort. Aber ich glaube, es ist auch wie mit der Polizeiarbeit in den Filmen. Also es wird halt immer sehr, sehr viel öffentlich dargestellt, was zum großen Teil der Wahrheit entspricht. Aber viel wird dann halt auch ausgeschmückt, dass das alles ein bisschen heldenhafter aussieht.
Und die Inszenierung.
Ja, und ich schätze, deswegen guckt man es ja auch, glaube ich. Ne? Also das kann ich mir eigentlich nur vorstellen, dass so ein Großteil wirklich auch stimmt, aber halt viel dann noch so ein bisschen aufgepusht wird, dass es auch alles gut aussieht und dann so ein bisschen vielleicht auch fernab der Realität ist.
Ja, also jetzt um von Kommissar Rex vielleicht nochmal ein bisschen zur Seite zu gehen, zu Lassie, das ist ja so der Hund, der quasi alles konnte, so über Wasser laufen. Und ja, so ist es dann tatsächlich nicht, dass er irgendwie 10 Kilometer durch einen Ort rennt, das Kind abholt und wieder mit zurücknimmt. Aber ich denke, jeder, der hier zuhört, der beschäftigt sich mit Hunden, der weiß, was Hunde leisten können und kann es dann so abschätzen. Und wie Alex auch schon sagte, ja, auch wenn Diensthunde im Tatort oder Ähnlichem gezeigt werden, das wird immer realitätsnah auf jeden Fall, aber manchmal muss es dann halt auch gut aussehen und das ist auch in Ordnung so.
Ist ja auch fiktiv.
Ja.
Gott sei Dank.
Ist so.
Ich habe aber nochmal die allererste Szene, wo Rex auftaucht, aus der allerersten Folge mitgebracht. Da hören wir jetzt auch kurz nochmal rein.
Also hier unten ist nichts.
Bist du dir sicher?
Er ist sich sicher.
Also es war sehr unverständlich vielleicht eventuell, weil die Musik so laut war. Deswegen wiederhole ich es nochmal. Es ging darum, dass ein anderer Beamter gefragt hat, beziehungsweise der Hundedienstführer hat gesagt, hier ist nichts. Und dann hat der andere gesagt, bist du dir sicher? Und dann hat der Hundedienstführer gesagt, und dann sieht man auch Rex, er ist sich sicher. Seid ihr immer euch so sicher, wenn eure Hunde mit dabei sind, dass ihr denen zu 100% vertrauen könnt, dass das stimmt, wenn sie anschlagen?
Also ich kann natürlich nur für mich sprechen, aber ich glaube, ich spreche dafür viele, dass man dem Hund schon zu 100% vertraut. Also wenn man wirklich mit dem Hund in irgendein Objekt geht, wo man irgendwie Täter oder Täterin vermutet, dann vertraut man dem Hund schon sehr an. Weil der Hund ist natürlich auch sehr gut ausgebildet. Und ich sag mal, diese Bindung, die man zu dem Hund auch aufbaut, also wenn man sich auf den Hund so verlässt, wie wir das machen, dann bleibt eigentlich nur diese 100% Chance.
Keine Fehlerquote.
Doch, gibt's immer, weil die will ich auch gar nicht ausschließen. Also es sind ja auch keine Maschinen. Aber ich glaube, wenn ich mich nicht zu 100% auf meinen Hund verlassen würde, hätte ich da auch selber irgendwie ein mulmiges Gefühl, wenn ich in so ein Objekt gehen würde.
Verständlich.
Ja. Ja, definitiv. Man muss sich auf seinen Hund nachher verlassen und man kann sich auch in großen Zügen auf den Hund verlassen. Aber am Ende, gerade wenn es darum geht, dass eventuell irgendwo bewaffnete Täter oder so in Objekten sind, dann ist es halt immer noch ein Tier. Es ist immer noch ein Tier, es ist keine Maschine. Und ja, wir können sagen, der Hund hat kein Anzeigeverhalten gezeigt, wir haben nichts feststellen können, aber seid bitte trotzdem vorsichtig und wenn ihr nochmal nachsucht, passt auf euch auf. Ja. Es ist schon, wie Alex sagt, es ist eine sehr hohe Trefferquote, aber wie gesagt, es ist ein Tier und keine Maschine.
Wie können wir uns denn den normalen Dienstalltag bei euch vorstellen? Wie lange würde denn so ein Einsatz zum Beispiel dauern und gibt es dann irgendwann eine Pause für Buck oder für Emma?
Also es kommt tatsächlich ganz drauf an, was für einen Einsatz wir haben. Also normalerweise fahren wir Früh-, Spät- und Nachtdienste bei uns in der Woche nach einem ganz normalen Schichtsystem. Es kann einmal natürlich auch mal sein, dass wir jetzt am Wochenende wieder zum Fußball angefordert werden. Und dann dauert der Einsatz halt ein bisschen vor dem Spiel, diese Vorbereitung, das Spiel an sich, die Spieldauer und halt die Nachbereitung plus natürlich den Anfahrtsweg, den wir haben. Aber sonst kann man das eigentlich gut mit so einem ganz normalen anderen Schichtsystem vergleichen, dass meistens das 8 bis 9 Stunden sind. Und dann sehen wir halt auch immer zu, dass wir die Hunde bewegen und viel draußen haben. Und ja, so kann man sich das eigentlich vorstellen. Es kommt natürlich immer darauf an, was für Einsätze wir haben. Natürlich kann es auch mal sein, dass es länger dauert, falls es irgendwie Ausschreitungen gibt, die jetzt nicht geplant waren. Aber sonst ist das eigentlich sind das ganz humane Arbeitszeiten, sage ich mal.
Und man darf ja auch nicht vergessen, wir sind zwar Diensthundführer, aber wir sind auch Polizeibeamte. Also wir fahren dann im Dienst auch Streife und werden auch, wenn wir dann vielleicht einen Verkehrsverstoß sehen, werden den auch ahnden, wenn sich das ergibt. Und hören den Funk mit, hören, wenn es dann irgendwo vielleicht eine geeignete Einsatzlage gibt für den Einsatz eines Diensthundes, eine Alarmauslösung etc., bieten uns aktiv mit an. Und ja, am Ende ist es letztendlich von dem Stand des Hundes abhängig, wie so der Dienstalltag aussieht. Bei mir, wie vorhin schon gesagt, so 2 bis 3 Mal die Woche eher Ausbildung. Bei Alex dann eher aktuell, weil er noch nur der Schutzhund ist, in Anführungsstrichen. Der Einsatz- und Streifendienst, Fußballeinsätze, allgemeinere geschlossene Einsätze. Wenn er nachher ein Spezialhund ist, kommen natürlich noch Durchsuchungen dazu. So, und dann bist du angefordert, dann fährst du morgens los und durchsuchst nach dem jeweiligen Stoff, den der Hund halt konditioniert bekommen hat.
Haben denn die Hunde auch mal Chance, sich so eine ruhige Minute für sich zu gönnen? Auch mal eine Kaffeepause sozusagen zu machen?
Ja, definitiv. Also dieser Ausgleich ist, glaube ich, ganz wichtig, dass du nicht immer sagst, hier, Hund, mach. Aber ich glaube, da würde ich auch jetzt keinem Diensthundenführer irgendwie zu nahe treten, dass er sagt, hier, du schickst deinen Hund hier nur zum Arbeiten, lass dir mal Pause machen. Also da achtet eigentlich jeder, den ich auch kenne und ich selber auch drauf, dass man dem Hund eine Pause gönnt. Weil es ist ja wie bei Menschen, ne? Wir können ja auch irgendwie nicht gefühlt 5 Stunden am Stück rennen, wir brauchen auch mal eine Pause, ne? Genau, das ist mit den Hunden auch.
Das stimmt. Pausen sind auch sehr, sehr wichtig.
Definitiv.
Ich stehe ja immer sehr früh auf, weil ich auch die Frühschicht immer habe und da spätestens um 7 muss erstmal die erste Pause sein.
So ein bisschen Luft. Und danach ist man auch wieder leistungsfähiger.
Ja, genau.
Pausen sind wichtig.
Definitiv. Alex, du bist ja jetzt auch noch ein bisschen präsenter.
Mhm.
Weil du auch noch den Instagram-Kanal der Polizei Göttingen betreibst.
Ja, genau.
Und da zeigst du so ein bisschen das Leben von dir und Buck und nimmst auch so ein bisschen die Follower ja mit.
Ja, hoffentlich.
Ich gehe ganz fest davon aus. Ihr habt ja schon einige Follower auf jeden Fall, habe ich gesehen. Wird Buck denn nach Followerzahl bezahlt oder wie wird er bezahlt?
Nee, tatsächlich nicht. Also natürlich gibt es an einem Tag, wenn er ein bisschen mehr geleistet hat, mal ein bisschen mehr Futter oder ein bisschen weniger. Aber mit dem Instagram, also ich habe ihn natürlich auch gefragt, ob er da auf Instagram abgebildet werden möchte. Da habe ich auch seinen Pfotenabdruck, schwarz auf weiß.
Ja, sehr gut.
Aber sonst, also er bekommt seine Kauknochen, er bekommt seine Leckerlis, wie auch sonst auch. Und wenn er mal ein schönes Foto gemacht hat, dann bekommt er auch ein bisschen mehr.
Sehr gut. Ich wollte euch gerne noch fragen, wie viele Diensthunde es denn gerade bei euch so gibt? Wie viele sind im Einsatz?
Genau, also zu unserer Staffel gehören, wie Kippi ja am Anfang, oder Sebastian ja auch schon am Anfang gesagt hat, Hameln, Nienburg, Hildesheim und Göttingen, die vier Gruppen. Und insgesamt kommen wir auf eine Stärke von 34 Diensthunden.
Okay, das ist gar nicht so viel. Ich hätte jetzt mehr erwartet, um ehrlich zu sein.
Ja, das ist halt nur für diesen Raum oder erstmal nur für diesen Raum Nienburg, Hildesheim, Hameln, Göttingen. Und wir haben natürlich auch noch andere Polizeidirektionen wie Oldenburg, Osnabrück, die natürlich auch alle nochmal gesonderte Gruppen haben und die auch Diensthunde haben, sodass wir in Niedersachsen, ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, wie viele es insgesamt sind, aber wir sind schon ein gut abgedecktes Flächenland.
Sehr gut. Was würdet ihr denn sagen, wo Diensthunde aus eurer Sicht vielleicht in der Zukunft auch noch mehr zum Einsatz kommen könnten?
Das ist eine sehr gute Frage. Also ich persönlich würde sagen, dass wir aktuell gut aufgestellt sind, auch mit dem Datenträgerhund. Und unser zentrales Diensthundwesen, was ich ja vorhin schon mal erwähnt habe, in Arbergen, ist im sehr regen Austausch mit dem Innenministerium. Und die gucken natürlich immer, wie entwickelt sich jetzt die Lage, wie sieht's aus, was brauchen wir, was haben wir. Und ich glaube, die sind da auf einem sehr guten Stand, auch auf einem sehr aktuellen Stand.
Und jetzt ist irgendwann ja auch mal Feierabend. Wie sieht denn euer Alltag abseits der Polizei und des Diensthundeführers aus?
Also ich glaube, wie bei jedem Hundeführer oder jeder Hundeführerin anders, eine große Runde auf jeden Fall, eine große Gassi-Runde. Wir haben das Privileg, wir können das halt auch im Dienst machen, wenn mal irgendwie nicht so viele Einsätze gerade anstehen. Aber sonst, ich kann mit Buck zum Beispiel auch laufen gehen, ich kann mit ihm auch Fahrrad fahren gehen, also wie bei jedem Familienhund auch. Wobei ich sagen muss, wenn wir mal einen etwas stressigeren Dienst hatten oder einen anstrengenden Dienst, dann ist auch Buck mal ganz froh, zu Hause in seinem Körbchen zu liegen und mal abseits des Dienstes so ein bisschen seinen Alltag zu genießen im Wohnzimmer.
Ja, und ich glaube, das ist auch eine Frage, die mir relativ häufig gestellt wird. Was macht man denn mit diesem Dienst, wenn der Dienst zu Ende ist?
Genau.
Weil viele denken dann immer noch, dass da irgendwo dann in der Dienststelle nirgends ein Zwinger kommt. Nein, so ist es natürlich nicht, weil dann würde die Zusammenarbeit auch nicht funktionieren. Wir sind ein Team, wir müssen ein Team sein und deswegen ist dieser Hund genauso bei mir zu Hause und nimmt auch an meinem internen Familienleben natürlich teil, weil nur so kann er auch das Vertrauen zu mir aufbauen. Und dann ist es, ich möchte nicht sagen, ganz wie ein normaler Familienhund. Natürlich ist es ein Diensthund mit den entsprechenden Anforderungen, die auch an diesen Hund im Privatleben gestellt werden, durch mehr Übung. Aber am Ende muss man es so sehen, dass dieser Hund Teil des eigenen Lebens ist und man verbringt gerne Urlaub mit dem Hund. Also er ist bei mir, gehört zu mir und so ist es bei dir auch.
Ja.
Seid ihr zu Hause strenger oder vielleicht ein bisschen lockerer?
Also ich glaube, eine gewisse Disziplin musst du wahren, weil sonst der Hund merkt, er kann machen, was er will und dir so ein bisschen auf der Nase rumtanzt. Aber zu Hause ist halt schon nochmal ein anderes Umfeld, als wenn man jetzt im Dienst, sag ich mal, wie schon vorhin angewähnt, bei einer Alarmauslösung im Objekt ist, ne, da muss der Hund wirklich funktionieren und auch im Gehorsam stehen. Und zu Hause ist das vielleicht doch einmal im Auge mehr zugedrückt.
Definitiv. Gerade bei den Gassi-Gängen ist ein sehr gern gesagter Satz, man muss den Hund auch mal Hund sein lassen. Also er muss nicht jetzt immer parademäßig neben mir laufen, sondern nein, er darf auch schnuppern und er darf auch mal hingehen und er darf auch mal Scheiße machen. Er ist halt dann doch ein Hund oder eine Hündin und das ist völlig in Ordnung.
Lisa sagt immer so schön Dönixen dazu.
Ja.
Es ist doch auch so, oder? Ja. Also die Hunde leisten so viel, besonders die Diensthunde leisten so viel, aber auch der normale Hund leistet so viel, muss sich so viel unterordnen, so viel ertragen. Dann dürfen die auch mal Dönixen machen, Zeitung lesen, Pipi-Mail beantworten, alles. Ist alles okay. Und man kauft noch mehr für ein gutes Foto, ist auch in Ordnung.
Definitiv,
100%. Nala auch ab und an mal.
Ja, Nala musste sehr leiden, sie ist ja auch mittlerweile Social-Media-Model.
Ah.
Ja. Und das macht sie wirklich sehr gerne.
Sehr gerne. Es gibt gute Tage. Und es gibt viele Tage, wo sie sich so denkt, was haben die beiden heute schon wieder mit mir vor?
Ja, Nala macht halt nicht so gerne was für Futter. Nala ist halt sehr spielzeugaffin und ja, die macht halt gerne was für Spielzeug. Aber auch das hat halt in den letzten Jahren sehr abgenommen. Mhm. Und für Futter muss man sich schon sehr überreden, geradeaus in die Kamera zu gucken.
Stimmt. Ja. Ihr könnt jetzt Hunde wahrscheinlich ja sehr, sehr gut lesen. Gehe ich einfach mal ganz stark davon aus. Müsst ihr wahrscheinlich ja auch, bringt ihr mit. Passiert es euch, wenn ihr privat unterwegs seid, dass ihr auch die anderen Hunde sofort liest und irgendwie denkt so, oh, könnte brenzlig werden oder?
Also ich sag mal, gewisse Verhaltensweisen erkennt man schon, auch unabhängig der Rasse, wie jetzt die Ohren vielleicht aufgestellt sind, ob hinten vielleicht die Bürste hochsteht vom Fell, ob der Hund jetzt unsicher ist, ob der sich aggressiv zeigt, ob der droht oder ob einfach nur das aus Unsicherheit passiert. Also ich glaube, das macht man auch unbewusst, dass wenn man andere Hunde sieht, egal ob das jetzt irgendwie im Begegnungsverkehr ist, beim Gassi gehen oder man jetzt in der Stadt, wenn man privat mal ohne Hund dabei ist, dass man sieht, ah hier, der Hund irgendwie, das gefällt ihm gerade nicht, was hier los ist oder der will jetzt irgendwie hier abhauen. Also ich glaube, dass man schon so ein bisschen das unbewusst macht und dass man so ein Auge dafür entwickelt, glaube ich schon.
Ja, man sagt ja auch immer, dass zum Beispiel der Zahnarzt überall nur Zähne sieht. Ganz so schlimm ist es nicht. Also wir haben unser Umfeld natürlich noch im Blick. Aber klar, guck mal, wenn man da einen Hund sieht, guckt man auch mal einmal mehr auf diesen Hund. Wie zeigt er sich gerade, wie ist er allgemein in seinem Verhalten? Ohne das jetzt zu werten, sondern es ist einfach so, weil man Interesse daran hat.
Geht dir auch so, oder?
Das ist eine Berufskrankheit, ja, ist ganz schlimm. Also ich ertappe mich eher dabei, ich muss wirklich aktiv ausschalten, weil natürlich viele Freunde Hunde haben. Und dann kommt halt auch immer der Satz, so, jetzt die Hundetrainerin da, jetzt musst du dich benehmen. Nee, mir ist das total egal, wenn die bei mir nicht im Training sind oder gerade nichts von mir wollen, darf der Hund gerne machen, was er will. Aber klar, fange ich natürlich an, jeden Hund zu lesen. Das macht man ganz unbewusst. Man denkt sich manchmal seinen Teil. Ich mache es aber eher auf den Gassi-Gang tatsächlich. Also da bin ich schon viel mehr am Lesen, manchmal auch mehr, als ich glaube, ich müsste. Ach, ja. Ich glaube, entscheide natürlich auch irgendwie für den anderen da drüben so ganz unbewusst mit und denke so, okay, der andere will das nicht, der Mensch liest es nicht, okay, dann gehe ich halt aus dem Weg, weil das wäre jetzt hier irgendwie Quatsch für alle Beteiligten. Ja, man kann es nicht ganz abschalten, obwohl ich es mir manchmal wünschte.
Das kann ich mir vorstellen.
Ja, nicht jeder Hund, der mir auch, wenn ich im Auto sitze und da geht ein Hund an mir vorbei, ich gucke dem halt hinterher, ne? Ich gucke jetzt keinen Menschen hinterher, ich gucke jedem Hund hinterher. Das ist schon echt irgendwie anstrengend.
Aber viele Hunde sind auch Gott sei Dank sehr, sehr niedlich. Das ist auch ein schöner Anblick dann.
Absolut.
Wir lernen gleich ja auch noch einen sehr, sehr niedlichen anderen Hund kennen.
Ja, wir sind schon gespannt.
Und zwar von meinem Kollegen und der heißt Yasin und ist ein Cockerspanier.
Und hat die längsten Wimpern dieser Welt.
Wirklich unfassbar lang.
Das
sieht wahnsinnig aus. Ey.
Ich freue mich.
Da ist jede Frau neidisch drauf. Jede Frau ist auf diese Wimpern neidisch. Sebastian, du hattest vorhin gesagt, du hattest schon mal einen Diensthund. Und dieser Diensthund ist wahrscheinlich mittlerweile in Rente.
Ja, genau, richtig. Der ist dann irgendwann in Pension gegangen. Heißt es ja bei uns Beamten so schön.
Stimmt, ja.
Und ja, auch das gibt es für die Hunde. Ne? Die versehen ihren Dienst, die arbeiten mit uns zusammen, die haben ihren Spaß natürlich auch dabei, aber irgendwann ist es dann, wie bei dir auch schon, wird der Hund älter und dann kann er halt nicht mehr so. Und ja, dann schaut man halt, wie ist die körperliche Verfassung, wie ist der Gesundheitszustand, wenn man sagt, okay, diesen Dienst möchte ich dem Hund nicht mehr zumuten, dann geht er in Pension, aber darf selbstverständlich bei seinem Hundeführer bleiben und dann dort auch seinen Lebensabend verbringen.
Wann war das bei euch soweit?
Ja, das war kurz vor Emma dann soweit. Weil man schaut natürlich, dass man mit den Diensthunden ja keinen fließenden Übergang hinkriegt, aber dass man möglichst als Team dann halt mit einem neuen Hund einsatzfähig bleibt und dann am Ende diesen Hund in die Pension nimmt, aber dann mit dem neuen Hund schon wieder arbeitet.
Und wie alt war er, als er in die Pension gegangen ist?
Er war dann um die 11, ja, um die 11.
Boah, ist schon auch echt einiges geleistet dann.
Ja, das stimmt, das ist dann so. Aber wie gesagt, manche, die sind dann ein bisschen eher. Ich habe auch, in der Gruppe haben wir einen Hund gewohnt, der ist 13, glaube ich, gewesen. Colin.
Ja.
Der war am Ende nur noch als Rauschgift, also nicht mehr im Schutzhundbereich, aber als Rauschgift spürend unterwegs. Und das ist natürlich dann eine Sache, die kann er länger machen. Das ist klar, ist dann auch eine Belastung. Aber bis 13, das musst du auch erstmal schaffen.
Und dann man merkt, glaube ich, auch, dass es ihm, oder hat gemerkt, dass es ihm auch sehr viel Spaß gemacht hat. Ne? Obwohl er so ein hohes Alter noch hatte, der hat dafür alles gemacht. Ne? Ja, also um sein Spielzeug zu bekommen, wirklich. Der hatte Spaß.
So soll es ja im besten Fall auch sein.
Ja.
Wie können wir uns denn dann die Pension vorstellen? Wie hat er sein Leben genossen danach noch?
Das ist grundsätzlich so, wie es dann mit älteren Hunden im Privatleben auch ist. Die Gassigänge werden angepasst. Man geht jetzt nicht mehr die 10 Kilometer durch den Wald, sondern vielleicht dann auch nur noch 1 oder 2 Kilometer. Man schaut halt, was macht ihm Spaß, was gefällt ihm und das Leben wird halt angenehmer, so wie bei uns dann hoffentlich auch irgendwann in der Pension. Man guckt, dass man das Leben genießt.
Ja. Gibt es denn eigentlich regelmäßige Überprüfungen? Weil die Hunde müssen ja schon echt viel leisten.
Also im Schutzhundbereich, also meinst du jetzt gesundheitliche oder in
generell,
dem Bereich?
Sowohl als auch.
Ja, also gesundheitlich guckt man selber so ein bisschen drauf, dass man, wenn man einem irgendwas auffällt oder auch mal diese regelmäßigen Checkups macht beim Tierarzt, definitiv. Aber jetzt sage ich mal, im Schutzhundbereich hat man so eine jährliche Überprüfung, nenne ich das mal, wo wirklich dieser Grundstein halt nochmal überprüft wird, was er leisten muss, dass das auch noch alles passt. Und im Spezialbereich gibt es auch mehrmals im Jahr so Erhaltungsfortbildung, wo auch nochmal geguckt wird, ne, sucht er noch genauso, wie er es machen soll. Und es ist aber auch in der Regel so, dass die Hunde da ohne Probleme durchkommen.
Zum Abschluss würde ich euch gerne noch fragen, warum sind Hunde denn so toll und wichtig und schön für eure Polizeiarbeit?
Also ich glaube, die unterstützen uns wahnsinnig in unserem Einsatzgeschehen, nehmen uns viel ab. Aber wie Sebastian das auch vorhin schon gesagt hat, bei Durchsuchungen, die können halt Sachen durch ihre Nase aufstöbern, die wir mit unseren Menschenaugen oder auch mit unserer kleinen Nase nicht gesehen hätten. Und dadurch unterstützen die uns wahnsinnig oder auch im Schutzhundbereich, im Streifendienst. Sind die Kollegen immer auch sehr froh, wenn da ein Vierbeiner hinter denen steht, der vielleicht auch mal eingreifen kann, wenn es ein bisschen brenzlicher wird oder wenn es eskaliert. Also ich glaube, es ist schon eine sehr, 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 sehr gute...
Ein tolles Einsatzmittel, auch wenn es so ein...
Wenn's ein bisschen das Wort hat mir gefehlt.
Genau, auch wenn es ein bisschen abgedroschen klingt, aber ja, was der in den unterschiedlichsten Bereichen, wie Alex es schon sagte, leisten kann und vor allem auch deeskalierend wirken kann. Man mag es ja erst gar nicht meinen, aber häufig ist es so, wenn die Stimmung erhitzt ist und wirklich viel geschrien wird und dann der Diensthundführerwagen, nenne ich ihn jetzt einfach mal, der Polizeiwagen, die Heckklappe geht auf, man sieht die Hunde, manche Hunde geben dann auch schon mal zu verstehen, dass sie jetzt da sind. Mit dem Moment dieses Bellens merkt man auf einmal, okay, man kann sich auch runterfahren. Man möchte jetzt hier doch nicht mehr die komplette Eskalation haben. Also auch in diesen Bereichen sehr, sehr angenehm, sehr deeskalierend. Man muss nicht selber in die Auseinandersetzung gehen, weil man das einfach nicht gerne macht. Und dann freut man sich, dass es da ist. Oder dass er da ist, der Hund.
Mhm, definitiv.
Lisa, hast du noch eine Frage zum Abschluss, die du unbedingt loswerden möchtest?
Nee, so auf der Seele brennt mir jetzt gerade nichts. Ich fand, das war ganz toll. Vielen Dank für diesen wunderschönen Einblick.
Sehr gerne. Uns
Vielen
hat
Dank
auch viel
für
Spaß
die Einladung.
Gemacht. Genau. Dankeschön.
Sehr, sehr gerne. Ihr werdet die zwei auch noch ein bisschen bei Insta verfolgen können in den nächsten 2 Wochen. Ihr wisst ja immer, bei unserem Insta-Kanal habt ihr so ein bisschen den Einblick auf die Folge, was wir thematisch gemacht haben. Da nehmen wir noch ein bisschen was auf. Da lernt ihr die beiden dann sozusagen auch nochmal mit Gesicht kennen. Und genau, einfach Hunderunde-Podcast und dann findet ihr uns da. Und ansonsten freuen wir uns natürlich wieder, wenn ihr uns Bewertungen da lasst. Gerne hier bei Spotify Sterne abgeben oder auch eine persönliche Nachricht unter die Folge schreiben bei Spotify oder auch bei Apple Podcasts. Macht's gut, ihr Lieben. Wir hören uns ganz bald wieder.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.
Hunderunde, eine Produktion von Antennen Niedersachsen.